Bei Scheitern für Anfänger sprechen wir oft über Ziele, das Ankommen und den Weg dorthin. Viele von euch werden diesen im wahrsten Sinne des Wortes schon mal im Flixbus bestritten haben. Dieser ist auf unseren Autobahnen gar nicht mehr wegzudenken. Doch eine richtige Alternative zur Deutschen Bahn gab es bis vor ein paar Jahren gar nicht. Der Grund? Ein altes Personenbeförderungsgesetz, das den Fernbuslinienverkehr untersagt, um die staatliche Bahn bzw. deren Verbindungen vor Konkurrenz zu schützen. Schon während seines Studiums in Wirtschaftsinformatik wollte Daniel Kraus unternehmerisch tätig sein. Die Gründung von Flixbus war im Grunde eine Schnapsidee. Sein Schulfreund André Schwemmelein ist 2011 im Fürther Stadtrat aktiv und liest den Koalitionsvertrag. Darin schreibt die Bundesregierung, dass sie plant, das Bahnmonopol in Deutschland zu streichen und so den Markt für Fernbusse zugänglich zu machen. Gemeinsam mit Schwemmelein und Jochen Engert gründete er 2013 das Unternehmen Flixbus. In einem 10 Quadratmeter kleinen Büro arbeiten sie Tag und Nacht an ihrer Vision, umweltfreundliche Mobilität zu günstigen Preisen für jeden Passagier zugänglich zu machen. An Work-Life-Balance ist seitdem nicht mehr zu denken, doch es hat sich gelohnt. Flixbus hat sich binnen 5 Jahren zum größten Busunternehmen Europas entwickelt. Wir sprechen mit Daniel Kraus über seine Anfänge, warum das Bauchgefühl so wichtig ist und die Angst vor dem Gründen. Solltest du mehr Folgen von Scheitern für Anfänger hören wollen, abonniere uns auf YouTube, Spotify, iTunes und Co. und lass gerne eine gute Bewertung da. Wer uns was in die Spritkasse werfen möchte, kann dies gerne monatlich auf www.patreon.com/maggieherker tun und ein Sponsor werden oder direkt über paypal.me/scheitern was spenden. So können wir hoffentlich bald noch mehr, noch bessere und vor allem regelmäßiger unsere Folgen über das Scheitern veröffentlichen. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal wieder viel Spaß mit einer neuen Folge Scheitern für Anfänger.
Herzlich willkommen, wir sind auf dem Fail Festival zu Gast bei der Shift School bzw. bei Class 2 und neben mir ist der Daniel und er ist Gründer von Flixbus und ich muss zuallererst sagen, das ist ganz praktisch, dass du hier bist. Warum lachst du?
Weil ich mache schon den Service Request in meinem Kopf auf.
Oh, what happened?
Ja, andauernd. Ich meine, es ist das Fail Festival. Auch wir sind nicht ohne Fehler und Tadel. Aber ja, erstmal hallo zusammen.
Du musst mir aber auch direkt den Fehler gleich mal sagen.
Nee. Ich warte ja quasi, dass wir einen gemacht haben und du ihn mir jetzt in die Nase reißt. Aber hau mal rein.
Ach so, nee, ich wollte dich gerade loben. Ja, pass auf, weil als ihr am Start wart, ich war so glücklich, weil ich der Bahn endlich eins reindrücken konnte. Ihr wart so, ja, ich habe mir gedacht, endlich jemand, der es geschafft hat.
Das freut mich. Und ich glaube, du bist nicht die Einzige.
Ja, da gibt es einige von. Ich habe aber leider keine aktuellen Zahlen, weil ich bin kein Fan von Zahlen. Es geht ja um Scheitern. Und was dich noch sympathischer gemacht hat, du siehst, eigentlich mag ich Schleim nicht so gerne, aber deine Schulzeit war so holprig, habe ich mir sagen lassen.
Jetzt wäre ich gleich rot, weil du schon so viel über mich weißt. Ja. Es ist tatsächlich jetzt nicht das, was man, glaube ich, erwarten würde. Es war nicht so sehr homogen und eingängig.
Hast du darunter gelitten, dass eben die Gesellschaft das nicht als normal, war es auch das Elternhaus?
Damals habe ich, habe ich vielleicht nach innen gelitten, das kann ich nicht mehr so hundertprozentig sagen. Nach außen hat mich das über diese Pubertätszeit eher zum Rebell gemacht. Und ja, ich glaube, ich war insgesamt auf 6 Schulen, vielleicht waren es auch 7, so genau weiß ich es nicht mehr. Ganz verschieden, ja, wiederholt, Eliteinternat, Gymnasium, Realschule, ja, Tod und Teufel. Wie gesagt, ich glaube, mich hat das damals eher zum Rebell gemacht. Und im Nachhinein hat mir das auch geholfen, die Kraft zu schöpfen, immer beweisen zu wollen, dass es doch irgendwie geht, ja, und dass ich nicht auf dem falschen Weg bin, sondern auf dem richtigen und dass es nicht so wichtig ist, was alle anderen über dich denken, sondern dass du dir selbst treu bleiben musst.
Aber wusstest du denn immer, was du machen willst?
Na, keine Ahnung hatte ich.
Ja.
Also ich habe mit 15, glaube ich, nebenbei bei Siemens das Arbeiten angefangen und mein damaliger Chef, der hat mir viel geholfen, dann auch so ein bisschen über die Zeit wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Und Siemens als solches, da kommst du mit sehr vielen Menschen in Berührung und dann fragst du die halt und sagst halt, okay, was machst du, was hast du gelernt? Und über die Zeit ist mir aufgefallen, okay, die Leute, die potenziell Akademiker sind oder studiert haben, die machen für mich ansprechendere Tätigkeiten. Und die vielleicht eine Ausbildung gemacht haben, die haben auch cooles Zeug gemacht, aber das hat mich nicht so gekitzelt. Und der Rückschluss war, okay, du musst irgendwie auf die Reihe bringen, zumindest einen Studienabschluss hinzulegen. Jetzt mal egal, wie gut oder wie schlecht, ja, aber das scheint irgendwie in der damaligen Gesellschaft relevant gewesen zu sein. Das ist heute Gott sei Dank ein bisschen anders, aber das wusste ich. Das war so dann irgendwann mal mein Ziel. Was ich eigentlich machen wollte, wusste ich da auch noch nicht. Es war von Anfang an klar, dass ich ein ganz gutes Händchen mit Computern habe. Und dann hat sich das in die Richtung entwickelt. Dennoch wäre mein Lieblingsberuf direkt nach der Schule Erzieher gewesen. Ach, das hat sich über die Zeit so, ich weiß nicht, ich war lange in meiner Heimatgemeinde in der katholischen Jugend aktiv und wir haben Zeltlager gemacht. Ich habe Volleyballmannschaften trainiert und ich arbeite einfach gern mit Menschen. Und dann habe ich auch mal ein Praktikum zum Beispiel in der Kindergrippe gemacht, das war super und kleine Kinder sind einfach toll, die sind noch so unbedarft und unbeschwert. Ja, aber 5 Jahre Ausbildung und die Aussicht mal leider, muss man sagen, in diesem Land keine Familie mit dem Gehalt ernähren zu können, hat mich dann zurückgeführt, doch was mit Computern zu machen.
Hast du denn irgendwas abgebrochen, also hast du auch eine Ausbildung oder irgendetwas angefangen und abgebrochen oder...
Ja, de facto habe ich quasi nur meine gymnasiale Ausbildung, ja, das kleine Latinum abgebrochen, auf Deutsch gesagt. Danach habe ich dann alle Sachen soweit fertig gemacht.
Ja. Okay. Die Idee zu Flixbus, hattest du die oder hattet ihr die, kann man sich das vorstellen, ein paar Bierchen, Intus in der WG-Küche, so wie man sich das vorstellt?
Jein, also Jochen, André und ich, wir waren einfach dem Golden Hamsterrad ein bisschen überdrüssig. Ja. Die Boston Consulting Group und Microsoft sind tolle Unternehmen, aber es ist trotzdem irgendwie ein goldenes Hamsterrad. Und André und ich kannten uns seit über 20 Jahren, hatten schon mal eine Firma zusammen und hatten einfach wieder Bock, unternehmerisch tätig zu werden. Und wir waren konspirativ zusammengesetzt, tatsächlich in der Bar, der News Bar in Berlin, das war hinter dem BCG-Office, München, sorry, News Bar in München, und haben echt wirklich ganz viele verschiedene Sachen überlegt. Ja. Von den obligatorischen Stricksocken, irgendwelche Online-Shops, Beratungsmodelle für Mittelständler, also ganz, ganz viel. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, aber Jochen und André waren irgendwie Skifahren und ich glaube, André hatte den Koalitionsvertrag gelesen, weil er ist politisch aktiv gewesen und war dementsprechend interessiert. Und dann hatten die mich angerufen und gesagt, hey Daniel, wir machen Busse. Und ich,
okay. Ja, tatsächlich.
Also, ach, krass. Ich hatte jetzt keinen richtigen Bezug zu Bussen, aber... uns war klar, der Markt ist riesig und es braucht eine Alternative. Und uns war klar, dass dieses Busthema unser Kriterium, unser wichtigstes Kriterium erfüllt, dass wir was zum Anfassen gründen, was auch wirklich Veränderungspotenzial hat und nicht nur noch eine Webseite, noch ein Shop. Noch
aber mehr. Euer Glück war ja eine Art, war das so eine Gesetzeslücke? Oder?
Es war keine Lücke. Es war in Deutschland oder in vielen europäischen Ländern war es privaten Firmen verboten, Fernverkehr anzubieten. Häufig, weil die Investitionen in die Schiene, die staatlichen Investitionen in die Schiene geschützt werden sollten. Die EU hat aber gesagt, Fernverkehr muss dereguliert werden, das muss für Private möglich sein. Und das stand dann eben damals in dem Koalitionsvertrag der letzten schwarz-gelben Regierung und wir haben darauf gewettet, dass wenn es da drin steht, es auch wirklich dann als Gesetz kommt.
Das heißt, ihr musstet schnell sein. Da gab es nicht viel zum Überlegen oder wie lange dauert dann sowas?
Wir mussten schnell sein, aber ich kann dir nicht sagen, wie schnell, weil es war ja, uns war nicht klar, kommt es jetzt und wann kommt es, man kann ja Gesetze nicht so richtig vorhersehen und wir haben sogar mal gezögert, weil die Deutsche Bahn sich gezuckt hat und gesagt hat, wir machen das selber, aber dann gab es irgendwie einen Aufsichtsratsbeschluss und sie haben gesagt, sie machen es doch nicht selber und dann haben wir wieder Vollgas gegeben, aber grundsätzlich mussten wir im Verhältnis schnell sein und als dann klar war, dass es in der Legislaturperiode durchgeht, da hatten wir, das war glaube ich kurz nach der Sommerpause, da hatten wir dann ein halbes Jahr vielleicht und mussten die Busse auf der Straße stehen, wir mussten die Verhandlungen mit den Buspartnern fertig haben, wir haben die erste sozusagen Technologieplattform gebraucht, die in der Lage war, Tickets zu verkaufen. Das ging dann schon irgendwie Schlag auf Schlag.
Aber am Ende des Tages habt ihr nur letzten Endes einen Bus. Ist das noch aktuell oder habt ihr einen zweiten?
Also ja, in Deutschland ist es so, dass wir eben einen Bus haben, den wir brauchen, um als Busunternehmen anerkannt zu werden. Das gilt auch für andere Länder, nicht nur in Deutschland. Das heißt, insgesamt sind es vielleicht sehr wenige, aber hauptsächlich geht es darum, den rechtlichen Rahmenbedingungen Genüge zu tun. Die eigentliche Flotte, das, was wir an modernen Fahrzeugen draußen in Grün sehen und bewegen, das ist die Leistung unserer 250 Buspartner, die Busse eben anschaffen, branden, betreiben, warten etc.
Gab es einen Moment, wo du dachtest, ach du Scheiße, jetzt geht gerade alles schief?
eine.
Mehrere.
Also, ja, natürlich. Das gehört dazu. Das ist, ich glaube, Gründen ist gerade in den frühen Jahren so ein bisschen wie manisch-depressiv sein. Na, es kann schon sein, dass du
das
früh...
Das erklärt gerade einiges.
Es kann schon sein, dass du früh quasi noch mit den gestreckten und geballten Fäusten in die Mittagspause gehst und dann abends irgendwie auf dem Sofa sitzt und dir da quasi mit den Emotionen, ja, Schrägstrich Tränen kämpfst, weil du nicht weißt, wie es am nächsten Tag weitergeht. Das passiert täglich. Mhm. Wobei... Gut, täglich ist übertrieben. Es passiert aber regelmäßig und ist, glaube ich, auch gerade in den frühen Phasen ganz normal, weil wie soll es auch anders gehen? Habe ich vorher schon mal so ein großes Unternehmen gegründet? Nein. Habe ich vorher super viel Erfahrung mit Verkehrsunternehmen gehabt? Nein. Und deswegen ist es ein ewiger... Ich finde, viele reden da immer von Kampf. Das finde ich nicht das richtige Wort. Ich spreche sehr gern von Spiel, wobei man da auch vorsichtig sein muss, weil das soll nicht heißen, dass wir irgendwie leichtzeitig mit der Verantwortung, die wir mittlerweile haben, umgehen sollen.
Mhm. Aber glaubst du dann, dass die Tatsache, dass du nicht so bewandert warst auf dem Feld, so, dass dir das auch geholfen hat? Oder glaubst du, wenn du jetzt voll dir Infos geholt hättest, dann hättest du vielleicht noch länger gebraucht und hätte dir ein anderer diese Idee quasi...
Also sicherlich ist es so, dass diese Neugierde, ja, die auch, glaube ich, zum Unternehmertum dazugehört, Dinge auszuprobieren, neue Wege zu gehen, die ist essentiell wichtig. Und du hast natürlich die Gefahr, wenn du schon überall Experte bist, dass du dann eher den ausgetretenen Pfad gehst und dass du dann denkst, du weißt, wie der Hase läuft. Und das sind auch wir vorher nicht gefeit. Ne? Mittlerweile, wenn es jetzt so groß wie es ist und Gott sei Dank ja sehr erfolgreich, da passiert es schon mal, dass du dich dabei ertappst, eben nicht mehr neugierig zu sein, sondern zu sagen, naja, läuft halt. Ja, und das mache ich so, weil wir haben es immer schon so gemacht. Oder,
das ist der schlimmste oder, Satz.
Ja, genau. Hasse,
logisch. Aber ganz große aber Firmen bist, haben den ganz oft.
Das liegt jetzt nicht, das liegt, also häufig auch erfolgreiche Firmen. Mhm. Und das muss man sich vor Augen führen und muss dann direkt wieder revidieren. Und es ist nur menschlich, dass man einen Schweinehund hat. Mhm. Und Neugier bedeutet auch, immer so ein Stück weit zumindest aus der psychologischen Komfortzone rauszugehen. Ja. Und manchmal denkt man sich, warum denn? Jetzt läuft es doch gerade. Und das ist gefährlich. Da sind, wie gesagt, auch wir nicht vorgefeit. Wir versuchen das immer wieder, uns aufzurütteln und zu sagen, jetzt Entrepreneurial Spirit. Deswegen ist es auch einer unserer fünf zentralen Werte. Und zu Beginn war es sicher die Neugier wichtiger, als jetzt Experte im Bus betreiben zu sein.
Ja. Bereust du trotzdem irgendwas? Würdest du etwas anders machen? Weil es gibt ja immer diesen kitschigen Satz, ich würde nichts anders machen. Und manchen Leuten glaube ich das nicht.
Doch, ich würde ein paar Sachen anders machen. Grundsätzlich ist es so, dass wir am Anfang nicht präzise genug waren, zum Beispiel in der Auswahl unserer Kollegen und Mitarbeiter, weil wir einfach auch Leute gebraucht haben, die uns unterstützen. Und dann haben wir vielleicht auch gesagt, ey, das ist ein Topmann, obwohl wir uns nicht sicher waren, ob er hundertprozentig passt. Jetzt ist es so, dass wir wirklich versuchen sicherzustellen, dass die Leute kulturell hundertprozentig zu uns passen, auch wenn es vielleicht hier und da fachlich noch Entwicklungspotenzial gibt. Wir haben zu Beginn die erste Technologieplattform nicht selbst entwickelt, weil wir damals nicht die Eier hatten, das schon eingesammelte Geld da rein zu investieren, sondern haben uns für einen Partner entschieden. Das würde ich nicht mehr so machen, weil das war dann bei dem Strategieschwenk und dem Wechsel von Dienstleister zu intern sehr schmerzhaft. Hin und wieder ist es der Klassiker, da schließt du von dir auf andere. Und jetzt bist du vielleicht nicht der Kern deiner Zielgruppe. Oder du hast eben dann nicht ausreichend viel Erfahrung. Das ist nicht schlimm, du musst es eben nur korrigieren. Also bestes Beispiel, eine unserer ersten Strecken war tatsächlich Nürnberg-Regensburg. Mhm. Weil wir geglaubt haben, ich meine, das ist perfekt, sweet spot.
Mhm. Nee. Hat nicht funktioniert.
Das ist nahezu keine Sau gefahren. Ach, und haben wir dann auch wieder eingestellt. Ja. Das war, also wenn es einer der ersten Linien sind, du stellst es nach 3 Monaten wieder ein, dann fragst du dich schon mal, wie soll das wohl weitergehen?
Ja.
Aber grundsätzlich glaube ich, gibt es jetzt nicht die mega riesen Dinger, wo ich sage, oh, das muss ich in jedem Fall anders machen, weil es war krass kacke. Mhm. Aber es gibt schon also eine ganze Anzahl von, ja, und das ist mehr als 2 Hände, Dinge, die ich mir in meinem Kopf notiert habe, die ich anders machen würde. Und häufig ist es tatsächlich so, dass ich dann, warum auch immer, weil es ein Management-Handbuch gesagt hat oder weil es irgendjemand gesagt hat, häufig ist es so, dass diese Dinge mit meiner Intuition, mit meinem Gut-Feeling korrelieren. Und deswegen habe ich mir geschworen, also wenn mein Magen krampft, dann ist es höchstwahrscheinlich die falsche Entscheidung.
Lustig, dass du sagst, weil ich frage ganz oft in den Interviews, wie oft, also bist du jemand, der auf dein Bauchgefühl hört?
Ich bin mega, also ich bin vielleicht mittlerweile ist es, weil ich weiß nicht, ob es in meiner Rolle noch angemessen ist, aber ich bin jemand, der sehr intuitiv handelt und führt. Ich verlasse mich sehr stark auf mein Gutfeeling.
Wann hast du nicht auf dein Bauchgefühl gehört? Wahrscheinlich in den Entscheidungen, die du auch zum Teil jetzt genannt hast.
Ja.
Ne? Hat dir auch schon mal jemand einen schlechten Rat gegeben, an den du dich erinnerst?
Also, das ist schwierig. Ich erinnere mich an keinen schlechten Rat, weil für mich ist ein schlechter Rat derjenige, der Rat, der sozusagen mit Absicht schlecht gegeben worden ist. Mhm. Ne? Also es gibt ja, jemand gibt dir einen Ratschlag und das passiert im besten Fall auf dessen Erfahrungen. Und wenn der dich nicht fett ins Fettnäpfchen knallen will, dann kann das schon kein schlechter Rat sein, sondern das ist halt ein Aspekt, eine Facette, die musst du dann in deine Entscheidungsfindung mit einbeziehen. Und ich hoffe, ich bin jetzt nicht naiv, aber ich habe noch keinen in dem Sinne schlechten Rat bekommen, dass mir einer quasi eins reinwirken würde.
Ja, ja, ja. Was würdest du deinem 16-jährigen Ich sagen?
Geh deiner Mutter nicht so krass auf die Nerven.
Sie meint es
eigentlich nur gut mit
dir. Die Mütter haben gelitten. Ja. Zum Schluss habe ich immer einen Glückskeks.
Echt? Wo? Hier. Ach so.
Aber warte mal. Ich muss mal gucken, welche schon kaputt
ist. Weißt du schon, was drin steht?
Nein.
Was? Also, warte mal. Nein. Das passt zu dir.
Einmal. Und ich habe, glaube ich, auch noch einen. Ich hoffe, dass...
Ich habe es jetzt einfach rausgezogen. Ist das Cheating?
Nein, ist voll in Ordnung. Okay. Ich glaube, das. Aber weißt du, was ich gehört habe? Man muss das Papier essen, dann bringt es Glück.
Das war vielleicht ein schlechter Rat.
Aber ich musste dich dann zwischendrin trotzdem fragen, weil du gesagt hast, oh, guck mal, bei mir ist nichts drin. Du hattest schon mal eine Firma. Hast du die gegen die Wand gefahren?
Nee, das war während unserer Studentenzeit. André und ich hatten die auch gemeinsam. KS IT Consulting. Voll kreativ, KAS für Krausschwimmler. das war eigentlich ganz okay. Das war A, nicht skalierbar und B, sind André und ich unabhängig voneinander nach China zum Studieren gegangen. Ich habe danach in den USA das Arbeiten angefangen, eher bei der Boston Consulting Group. Und das war halt so eine kleine Webagentur. Und das lässt sich halt schwierig vereinbaren, wenn der eine in den USA ist und der andere Strategieberater. Deswegen haben wir den Kundenstamm damals verkauft und gut war.
Okay. Dann lies mal vor, was du drin hast.
Failure is not the opposite of success. It is part of success.
Was fällt dir dazu ein?
Ja, das ist ungefähr das, was ich gerade oben on stage beim Fail Festival gesagt habe. Das ist ja, ich meine, das ist naiv zu glauben, dass einem alles immer zugeflogen kommt. Es gibt nicht umsonst so Sprichwörter wie Glück des Tüchtigen oder so. Mhm. Ja. Und deswegen glaube ich, dass wir machen jeden Tag 1000 kleine Fehler. Und die machen wir auf unserem Weg, ja, auf unserem Weg, irgendwie ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und ich glaube, dieses ewige wieder korrigieren, da geht's nicht lang, da geht's lang und so. Der einzige Weg, überhaupt keine Fehler zu machen, ist Stillstand. Und das ist auch in meinen Augen der einzig große Fehler, zu versuchen, Fehler zu vermeiden. Und von der anderen Seite betrachtet ist es genau das. Fehler sind immer Teil des Erfolgs.
Vielleicht aber zum Abschluss trotzdem, weil ich habe so viele Freunde, die haben Ideen und es fehlt, die haben Angst. Ich kann dir gar nicht mal sagen, wovor die Angst haben. Hattest du auch Angst oder was kann man denn dagegen tun? Weil ich weiß nicht mehr, was ich denen sagen soll.
Naja, das ist schon das, was du gesagt hast. Man muss sich überlegen, wovor habt ihr Angst. Ich hatte beim Gründen keine große Angst. Und der Grund ist, dass ich mich damals... oder dass ich mir sehr klar vor Augen geführt habe. Ich hatte am Schluss dann einigermaßen adäquate Ausbildung. Ich hatte zumindest mein Ziel erreicht, irgendwie ein Diplom, auch wenn es nur ein Fast-Hochschuldiplom war, zu haben. Und ich hatte zuletzt echt einen coolen Job. Also man kann sich nicht beschweren, bei dem größten Softwareunternehmen der Welt zu arbeiten. Und was wäre denn passiert, wenn wir gescheitert wären? Ja, ich hätte vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, knapp 100.000 Euro Schulden gehabt. Andere haben die, weil sie sich eine fette Karre kaufen oder weil sie sich eine Wohnung finanzieren. Die kann man aber abzahlen, 100.000 Euro, da gehst du jetzt nicht irgendwie, musst du dich nicht hier vom Haus stürzen. Und ansonsten hätte ich mir wieder einen Job gesucht. Heutzutage, unsere Generation, die gut ausgebildet ist, ist so privilegiert, dass es gibt tausende Jobs, wir werden gesucht. Und wenn du dir das vor Augen führst, kann man das mal ausprobieren. Und ich glaube, man sollte dann nicht hadern, sondern entweder Vollgas geben. Und wenn es funktioniert, ist es saugeil. Freue ich mich für jeden, der ein Unternehmen aufbaut und der das will und der dann Erfolg hat. Und wenn es nicht funktioniert, ich meine, wo kannst du schneller mehr lernen? und dann suchst du dir wieder einen Job. Mhm. Und mit der Erfahrung kriegst du vielleicht sogar nochmal einen anderen Job, der nochmal dir noch mehr bringt, der dir besser gefällt, der wie auch immer deinen Horizont öffnet. Also es gibt de facto keine großen Gründe. Außer du hast Verantwortung. Das heißt, du musst ein Haus abzahlen, musst eine Familie ernähren. Dann ist es so, dass man einfach mal abwägen muss, wie ist das Risiko, ja, und vielleicht sich bewusst auch Geschäftsmodelle angucken muss, wo ich nicht vielleicht das ganze Haus direkt verpennen muss oder sowas. Aber es gibt ja so viele Ideen da draußen, dass sucht man sich halt eine.
Ja. Wir hatten heute zwei Mädels da, die sich selbstständig gemacht haben, als sie schon Kinder hatten. Also frisch sogar. Eine war ein Jahr alt.
Finde ich super.
Und das hat mich so, also da habe ich mir gedacht, ja, jetzt braucht mir keiner mehr erzählen, dass er Schiss hat. Weil wer das auf die Reihe bekommt, das ist schon ein starkes Stück.
In einer gesunden Familie, wie ich sie jedem wünsche, dann hast du immer einen Partner.
Mhm.
Und dann kann man das irgendwie sinnvoll sparen.
Und die eine war sogar alleinerziehend.
Das ist also das, mein fetten Respekt.
Ja.
Es kommt, wie gesagt, es kommt da ein bisschen auch auf die Idee drauf an. Man muss nicht immer ewig der gleichen Idee hinterherlaufen. Man kann viel ausprobieren. Das geht alles. Ich glaube, man muss sich mit der aufkommenden Angst, dem Unbehagen auseinandersetzen und muss wirklich hinterfragen, wovor genau hat man Angst? Scheitern ist nicht das Schlimme. Und ich glaube, wie gesagt, dass Gott sei Dank auch in unserem Land die Möglichkeit, dann zu fallen, das Bodenlose nach sich zieht.
Ja, aber glaubst du nicht, dass du ein bisschen diese Einstellung von Amerika mit rübergenommen hast?
Weiß ich nicht.
Da geht man anders
mit. Ja, das ist richtig. Vielleicht fand ich es damals auch so toll, in den USA das Arbeiten anzufangen, weil ich diese Einstellung schon vorher hatte. Vielleicht ist ein bisschen was von beiden. Ich meine das ja ernst. Ich finde, das Leben ist ein super aufregendes Spiel und die meisten arbeiten in Jobs und im Umfeld, wenn man mal einen Fehler macht, stirbt ja keiner. Ja? Ich sage deswegen die meisten, weil wenn ich in den Bus steige oder in den Flieger, das sollte schon perfekt funktionieren, aber ist ja, also weißt du, die meisten Ideen sind irgendwie Dienstleistungen oder Wissensarbeit oder kreativ, alles cool, da geht nichts kaputt.
Mhm.
Ja, das ist, muss man sich vor Augen führen und ich glaube, das Schönste sind die Erfahrungen und wenn man sich und sein Umfeld nicht so ernst nimmt, dann kann man das einfach sehr positiv und zum Beispiel, wie ich, spielerisch betrachten.
Mhm. Sehr schön. Dann bedanke ich mich.
Sehr gerne.
Und wie immer, abonniert gerne den Channel Scheitern für Anfänger, liked unsere Facebook-Seite und
liken.
Ja, genau. Aber folgt am Ende eurem Herzen. In diesem Sinne, tschüss.
Tschüss.